Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Vorlesung über den Jakobusbrief. Mein Name ist Professor Dr. Jakob Busin. Ich werde Ihnen in den nächsten 90 Minuten erklären, wer den Jakobusbrief zu welchem Zeitpunkt geschrieben hat und was sein Hauptanliegen war. Pflichtlektüre zu dieser Vorlesung ist der Jakobus-Kommentar von mir, den ihr gerade für mal 85 Euro erwerben könnt. Und den Syllabus entnehmen Sie bitte dem Infopool auf Academy 5. Man darf ja träumen. Nein, auch wenn heute Morgen mein Anliegen nicht ist, eine Vorlesung zu halten, ist es trotzdem, euch eine Einführung zu geben, eine ausführlichere Einführung in den Jakobusbrief, als ich das letzte Woche getan habe, und eine kleine Einführung in das erste Kapitel des Jakobusbriefs, das wiederum, spannenderweise, eine Einführung ist in den Jakobusbrief. Im ersten Kapitel des Jakobusbriefes, und das werdet ihr in den nächsten Wochen merken und dann auch im Fortlauf des Jahres, benennt Jakobus schon einmal so grob all die Dinge. Er hat letztlich 12 Lehren über und von Jesus und dem Leben, wie es in der Nachfolge Jesus gestaltet werden kann, die er ausbreitet in seinem Brief ganz praktisch. Und im ersten Kapitel greift er all diese Dinge schon einmal auf, nimmt sie schon vorweg und deutet an, in den nächsten 4 Kapiteln oder 5 Kapiteln von 2 bis 5, diese Kapitel werde ich euch noch näher bringen, wie ich glaube, wie wir leben sollten, wie unser Glaube im Leben praktisch wird. Ich habe alles versucht, das dürft ihr mir glauben, um eben hier jetzt keine Vorlesung draus zu machen. Seht es mir aber bitte nach, wenn in dem ein oder anderen Absatz doch eine Fülle von Informationen rüberkommt. Ich versuche, diesen knackigen und sehr tiefgründigen Brief zu transportieren und euch mit zu begeistern für das, was Jakobus so herrlich und so klar uns auch heute noch mitgeben möchte. Denn der Jakobusbrief ist ein Brief, der über Jahrhunderte Theologen extrem herausgefordert hat, an dem sie sich die Zähne ausgebissen haben. Zu Recht, denn es ist ein sehr herausfordernder Brief. Warum? Ich glaube, weil er recht hat. Und weil er unsere absolute Abhängigkeit von Gott deutlich macht, unter anderem durch unsere Unzulänglichkeit, mit der er uns konfrontiert. Er filtert frommes Getue raus aus dem Glauben, oberflächlichen Quatsch und alles, was nicht wirklich Hand und Fuß hat. Glaube ungefiltert. Ich will noch mal kurz an die Eckdaten zu dem Brief erinnern. Jakobus, Halbbruder von Jesus, hat diesen Brief wahrscheinlich um 50 rum in Jerusalem verfasst. Er war dort leitender Pastor der Gemeinde, die er von Petrus übernommen hat, und hat sich mit diesem Brief nicht nur an seine Gemeinde, sondern an alle, vor allem Judenchristen in der Umgebung, die in der Gegend, in den Ländern drumherum verstreut waren, gerichtet. Und ungefähr ein Jahrzehnt nach diesem Brief wurde er hingerichtet. Er hat die Gemeinde in Jerusalem durch sehr schwere Zeiten geführt. Zeiten, die geprägt waren von Hungersnöten, von Armut, von Verfolgung, wo die Christen von außen betrachtet definitiv keinen Grund zur Freude hatten. Doch wie auch Paulus hält Jakobus nicht davon ab, voller Hoffnung und mit einem Appell zur Freude zu einer Art Widerstand aufzurufen. Aber eben vielleicht oder ganz gewiss eine andere Art von Widerstand, als wir sie manchmal vor Augen haben. In seinem Brief reagiert Jakobus aber nicht irgendwie auf einzelne Themen und ganz konkrete Fragen, die aus einer Gemeinde herausgestellt wurden, so wie das bei Paulus ganz oft Anlass für seine Briefe war, sondern wir haben in diesem Brief mehr eine Sammlung. Eine Sammlung von Lehre und Weisheit von Jakobus selbst. Einem Mann, dessen Glaube, so geht man davon aus und liest man auch immer wieder als Zeugnisse über ihn, wie ein Fels in der Brandung war. Mächtige Wellen des Meeres, das chaotische Leben, dem konnte er strotzen. Ein Mann, über den gesagt wurde in der Kirchengeschichte, dass seine Knie hart wie die eines Kamels waren. Und das hat nichts mit irgendeiner Krankheit zu tun, sondern das hängt damit zusammen, dass klar war, Jakobus hat sehr, sehr, sehr viel gebetet. Er hat viel Zeit auf den Knien verbracht und dadurch wahrscheinlich einfach eine gewisse Zentimeter dicke Substanz an Hornhaut entwickelt, die bekannt war. Eine Lebenshaltung, die er eingenommen hat. Er hat gelebt, was er gelehrt hat. Gebet und Wort waren Dreh- und Angelpunkt seines Alltags. Und deswegen finden wir inhaltlich in seinem Brief viele Anweisungen, und das habe ich in der letzten Woche auch schon erwähnt, durch die Jakobus versucht, Klarheit und Ordnung zu schaffen. Kein Druck, kein erhobener Zeigefinger, kein Du musst aber trotzdem eine Klarheit und Orientierung, die uns herausfordert. Denn er hat eine sehr klare Vision vom Glaubensleben. Und die zeichnet er eben in Kapitel 2 bis 5 sehr deutlich ab. 12 Lehren über die aufrichtige Hingabe zu Jesus. Und diese leitet er in diesem ersten Kapitel ein und greift alle schon ein wenig voraus. Wir haben also in dieser ersten Predigtreihe, und das ist das Schöne, erstmal einen Überblick vor uns, den wir dann in den weiteren Predigtreihen vertiefen werden. Wir werfen einen ersten Blick auf Jakobus' Vision von Nachfolge. Und dann schärfen wir diesen Blick durch viele weitere Momente und Monate in diesem Jahr. Ich hoffe, das macht euch ein bisschen Freude auf das, was kommt. Und ich hoffe, ihr versteht auch, dass wir ganz bewusst auch herausfordern wollen. Nicht, weil wir schon irgendeine Vision haben von das und das wird passieren, aber ich bin mir sicher, wir alle haben dieses Gefühl davon, dass die Zeiten nicht einfacher werden. Und wir möchten uns vorbereiten und unseren Glauben festigen und stärken durch Gebet und Wort und viel klare Wahrheit. Aber weniger durch das Was, vielmehr durch das Wie. Und dabei müssen wir uns herausfordernde Fragen stellen. Nicht nur was glauben wir, sondern auch wie glauben wir. Und eine Frage, die Jakobus gerne stellt, was ist leichter, mich selbst oder andere zu täuschen? Und Jakobus beginnt in Vers 1 direkt mit einer klaren Aussage. Ich bin ein Sklave, ein Knecht von unserem Herrn Jesus Christus. Eine klare Haltung, eine klare Identität. Und wir lesen hier nicht von einem gebeugten und gebückten Mann ohne Selbstwert. Wir lesen hier von einem standhaften, robusten Mann, dem sehr klar war, wo er steht und wem er sein Leben unterordnet. Was macht einen Christen eigentlich aus? Wie sieht Nachfolge im Alltag aus? Ich erinnere uns noch kurz gerne an diesen Ablauf eines frommen Aktivisten, habe ich ihn genannt. Wenn ich um 5 Uhr aufstehe, eine Stunde bete, eine Stunde Bibel lese, alle Kinder fertig für die Schule und den Kindergarten mache, sie dort dann hinbringe, um 8 Uhr anfange zu arbeiten, nach 10 Stunden erfolgreicher Arbeit fröhlich nach Hause komme, Zeit mit meinen Kindern verbringe, ein langes und intensives Gespräch mit meiner Frau führe und dann nach einer abschließenden Gebetszeit um 9 Uhr ins Bett gehe, damit ich fit für den nächsten Tag bin, ist das, worum es geht? Ist es das, was Jakobus uns vormalt? Was ihm auf dem Herzen liegt? Nein. Es geht ums Herz. Immer. Die Motivation. Der Antrieb. Das Wofür. Ich kann ein solches Leben führen nach außen. Diesen Ablauf tatsächlich leben. Und dadurch leider auch andere täuschen. Ich kann auch mich selbst täuschen. Ich kann mir einreden, dass alles so, wie es jetzt ist, gut ist. Ich brauche nicht nur diesen Alltag nicht. Ich brauche nicht nur irgendwelche hohen Ziele. Es ist schon voll in Ordnung, wie es ist. Es passt schon. Wie ich meinen Glauben lebe, geht schließlich am Ende auch nur mich was an. Das kann mir keiner sagen. Keiner kann mir sagen, wie meine persönliche Beziehung zu Jesus aussehen muss. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Oder? Nö. Nicht wirklich. Wir sind hier in einer Glaubensgemeinschaft. Unser Auftrag lautet nicht nur, tauft sie und lehrt sie meine Gebote. Es heißt, lehrt sie meine Gebote zu halten. Anders gesagt, bringt ihnen bei, wie sie gehorsam gegenüber mir, Jesus, sein können. Auch Jesus war von Anfang an wichtig, wie sie ihren Glauben leben. Aber ich möchte jetzt nicht in die Gefahr kommen, einen Regelkatalog aufzustellen, sondern erstmal die Frage einführen, stellen, wie hat Jakobus gelebt? Was hatte er vor Augen? Und ein Theologe, er hat gesagt, was seinem Wort Macht und Wahrheit gibt, ist nicht dies, dass er mit Jesus verwandt gewesen und mit ihm aufgewachsen ist, sondern dies, dass er ihm als seinem Herrn dient und durch ihn Gottes Knecht geworden ist. Darum kann er Israel zeigen, wie es Gottes Wort bewahrt und Gottes Willen tut. Jakobus schreibt, ein Sklave Gottes und Herrn Jesus Christus, obwohl er hätte schreiben können, ich, Jakobus, Bruder des Messias, aufgewachsen mit Jesus und seine Autorität daher nehmend, hat er aber nicht. Darum geht es ihm ja eben auch nicht. Er hat ein anderes Anliegen. Ein Anliegen, das sich aber dann nicht nur auf die Gemeinde in Jerusalem und auch nicht nur auf die Judenchristen letztlich bezieht, sondern ein Anliegen für Christen generell und damit auch für uns. Es geht ihm darum, nochmal zu zeigen, worum geht es letztlich im Glauben? Was macht Glauben aus? Es geht im Glauben nämlich um etwas anderes, als einfach nur zu überleben. Hier in der Welt geht es eigentlich um nichts anderes, als nur zu überleben. Wir müssen überleben und wenn es richtig gut läuft, gut überleben. Und der wichtigste Fokus liegt im Hier und Jetzt. Im Leben mit Gott geht es aber um mehr als nur zu überleben. Es geht um mehr, auch mehr als um nach dem Tod dann weitermachen zu können. Es geht auch um mehr, als in diesem Leben einmal im richtigen Moment die richtige Entscheidung, das richtige Mal Ja gesagt zu haben. Und im Blick auf den Jakobusbrief sagt N.T. Wright etwas sehr Spannendes. Diejenigen, die dem Messias Jesus folgen, sollen nicht einfach nur überleben. Sie sollen bedeutsam sein, in der Welt etwas bewegen. Sei es durch das ruhige und tägliche Zeugnis eines treuen und sanftmütigen Lebens oder durch die Chance, die nur wenige bekommen, auf eine Weise zu sprechen und zu handeln, welche das Evangelium vielen anderen offenbart. Ist das unser Ziel? Wollen wir in dieser Welt etwas bewegen? Und ja, wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, komme ich ganz schnell wieder in diesen Aktivismus, von dem ich ja eigentlich gerade gesagt habe, das ist nicht, was Jakobus will. Aber wenn wir uns anschauen, wie N.T. Wright es beschreibt, und das ist so schön, sagt er, bedeutsam durch das ruhige und tägliche Zeugnis eines treuen und sanftmütigen Lebens. Das ist das Ziel von Jakobus. Wir sind berufen, diese Art von bedeutsamem Leben zu führen. Bedeutsam nicht nach den Maßstäben der Welt, sondern nach den Maßstäben des Reiches Gottes. Nach seinen Maßstäben. Und dem einen oder anderen kommt hier vielleicht sogar Römer 12 in den Sinn. Und ihr erinnert euch bestimmt alle an die Predigtreihen vor 2 Jahren. Wir stehen permanent in der Gefahr, nach den Maßstäben der Welt zu leben. Ich würde sogar so weit gehen, dass überall da, wo wir nicht bewusst trainieren, nach Gottes Maßstäben zu leben, wir uns automatisch von der Welt prägen lassen, von ihren Werten, ihrem Verständnis von Glück, ihrem Verständnis von Erfolg und ihrem Verständnis von dem, wie ein Leben auszusehen hat. Und Jakobus will uns mit seinem Brief helfen, diesem Leben und diesen Automatismen entgegenzuwirken. Er erinnert an diese uralte Weisheit der Könige und Propheten, all dem, was auch schon Israel gehört und versucht hat zu leben. All das, was er als Kind gelernt hat. Viele Verse, die er wahrscheinlich zusammen mit seinem Bruder Jesus auswendig gelernt hat, als sie in der hebräischen Schule waren und angefangen haben, die Bücher Mose auswendig zu lernen. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, um das nochmal zu verdeutlichen. In Sprüche 2, 20 bis 22 steht, darum geh du auf dem Weg der Guten und führe dein Leben, das Gott gefällt. Denn die Gerechten bewohnen das Land und die Aufrichtigen bleiben darin. Aber die Gesetzlosen werden beseitigt, die Treulosen jätet man aus. Als Menschen neigen wir ja, also alle Menschen, Menschen in wir und die anderen aufzuteilen. Und das ist ein Stück weit hilfreich und ordnet und gibt uns Orientierung und Sicherheit, bleibt aber dann doch auch die implizite Wertung oft mit negativen Folgen. Wir grenzen aus, wir diskriminieren und wir verurteilen andere. Und wenn wir dann solche Verse lesen, fühlen wir uns auch als Christen sehr leicht bestätigt in diesem Wir und die anderen denken. Zwei kurze Gedanken dazu. Die einzige sinnvolle Aufteilung besteht möglicherweise aus denen, die aktiv in ihrem Leben nach Gottes Geboten, also dem Lebensstil und den Lehren von Jesus ausrichten, und denen, die einem der 100 anderen Wege folgen. Und Spoiler, diese Aufteilung läuft auch quer durch unsere Gemeinde, quer durch das Reich Gottes in dieser Welt. Der zweite kurze Gedanke ist, dass Gott derjenige ist, der beseitigen und ausjäten wird, nicht wir. Wir sollten uns also vorsehen, andere im Hier und Jetzt bereits zu verurteilen, sie auszugrenzen, weil wir nicht sicher wissen, welches Urteil Gott am Ende fällen wird. Das, was wir tun können, ist auf der Seite leben, von der wir überzeugt sind, dass sie Gott gefällt, und andere einladen, ihm und uns darin zu folgen. Eine ähnliche, simplere Aufforderung, die Jesus auch schon aufgegriffen hat und auch auf die Jakobus anspielt, finden wir in Deuteronomium 18,13. Du sollst dich ungeteilt an Jahwe, deinen Gott, halten. Ganz simpel. Jeder von uns hat ein Ziel in seinem Leben, eine Vision, wie die eigene Zukunft aussehen soll. Und von diesem Ziel her lassen wir unsere Wege bestimmen. Wenn mein Ziel zum Beispiel eine gesicherte, bequeme Zukunft ist, dann werde ich zum Beispiel den Weg eines möglichst hohen Einkommens gehen, mich bemühen, Haus und Auto und andere Güter zu besitzen, die mir meinen Alltag erleichtern und mir von meinem Gefühl her Sicherheit geben. Und nein, all dies zu besitzen ist keine Sünde. Aber nichts davon schenkt meiner Seele Frieden. Nichts davon führt dazu, dass ich und andere um mich herum von Jesus geprägt werden. Und nichts davon kann meine Seele vor dem ewigen Tod bewahren. Also selbst wenn du in die Gemeinde gehst, vor dem Essen betest und wenn du gefragt wirst, auch irgendwann zugibst, dass du dich als Christ identifizierst, muss das nicht zwingend viel heißen. Selbst Jesus sagt: Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. In Vers 4 haben wir gelesen, dass dieses standhafte Ausharren, dieses Durchhalten, dieses durch Prüfungen geführt werden, dieses vollkommene Sein zum Ziel hat. Das Ziel unseres Lebens ist, dass wir vollkommen werden. Und das heißt ganz werden, ganzheitlich heil werden, Heil erlangen, gerettet werden. Das ist kein einzelner Moment, ab dem dann alles fertig ist, sondern ein Prozess, der läuft und aktiv gefördert werden muss. Ich kann mich nicht selbst heilen. Versteht mich nicht falsch. Ich versuche nicht abzudriften und eine Werkgerechtigkeit zu predigen. Zu sagen, Jakobus, geht es darum, das, was wir tun, führt uns ins Heil. Nein, ich kann mich nicht selbst heilen. Ich kann mich nicht selbst retten. Das hat Jesus schon getan. Ich kann meine Heilung aber verhindern und aufhalten. Und es gibt Mächte in dieser Welt, die genau das wollen, die uns beschäftigen, in Eile und Hetze und Geschäftigkeit halten, die uns ablenken, damit wir abgelenkt sind vom Eigentlichen. Abgelenkt vom wunderbaren, mühsamen, tagtäglichen, unspektakulären, lebensentscheidenden Heilungsprozess, den Gott sich für uns wünscht. Und Jakobus will unseren Fokus genau darauf werfen. Nicht nur auf Wahrheiten, die wir mit der Zunge bekennen müssen und fertig, sondern die Wirklichkeit, die wir leben müssen. Haltung, die wir einnehmen müssen. Und das können wir nur, wenn wir in kleinen Schritten anfangen, heilige Gewohnheiten zu trainieren. Die Einladung von seinem Brief ist, und die ich aussprechen möchte, ist: Lasst uns auf Jakobus hören und aufmerksam schauen, wie diese Gewohnheiten aussehen können. Und erleben, wie sie nach und nach unser Wesen verändern, zum Wesen Gottes, zum Wesen der Liebe. Und so lernen wir Jesus wirklich kennen und lieben. Adolf Schlatter hat über Jakobus gesagt: Wer auf Jakobus hört, wird Jesus nicht kennenlernen, ohne an ihn zu glauben, und nicht an ihn glauben, ohne dass ihm geholfen ist. Es kann und wird also praktisch werden. Wie? Du hast letzten Sonntag oder in der letzten Woche möglicherweise ein Commitment festgehalten. Also eine Entscheidung getroffen, ein Versprechen gegeben dir und Gott und vielleicht auch der Gemeinde gegenüber, dich zu investieren. Aus den Gedanken und den Überlegungen Taten werden zu lassen. Und die einzige Frage, die ich stellen will, ist, wie sieht der erste kleine Schritt aus, der nächste kleine Schritt aus, den du tun kannst, um dieses Commitment umzusetzen? Zusammengefasst mit den Worten von N.T. Wright, der Schlüssel zu allem ist, zu lernen, wer Gott wirklich ist und was ihn ausmacht und uns jeden Tag aufs Neue daran zu erinnern. Ohne diesen Gott sind wir wankelmütig und werden von einer Minute zur nächsten hin und her geworfen. Wir sind dann nur eine von vielen Wellen. Mit diesem Gott bekommen wir einen beständigen Charakter. Weisheit, Geduld, Glauben. Wir nehmen uns die Zeit, weil es Zeit braucht. Nächste Woche werden wir nochmal konkret schauen, wie reift Glaube unter Druck, unter Herausforderungen, über die Jakobus spricht. Wir lernen in den nächsten Wochen und Monaten, wie Standhaftigkeit unser Leben verändern kann, wie es aussieht, tagtäglich Glaubensentscheidungen zu treffen und dadurch eine Glaubenshaltung einzunehmen und Glauben letztlich zu leben. Und jeder von uns steht an einer anderen Stelle. Und die Vision von Jakobus für Glaubensleben und von uns für Glaubensleben hat nicht das Ziel, dass wir alle jetzt vor Augen haben, oh, da müsste ich sein. So sollte ich leben. So sollte mein Alltag aussehen. Diese Vision ist das Ziel. Und wir wollen schauen, wie sieht der Weg zu diesem Ziel aus. Und jeder muss da anfangen, wo er ist. Wir werden keine Fortschritte machen, wenn wir starten, wo wir glauben, dass wir sein sollten. Wir starten immer da, wo wir sind, nur da, wo wir sind. Denn da ist Gott, im Hier und Jetzt, bei uns, wie wir sind. Und da möchte er uns einladen, uns einen Weg zu führen. Und die Frage ist, welche Haltung nimmst du ein? Wer bist du? Bist du wie Jakobus ein Sklave und Knecht unseres Herrn Jesus Christus? Wenn du weißt, wer Jesus ist, hört sich das nicht doof, hört sich das nicht unangenehm, hört sich das nicht unterdrückend an, sondern dann kommt Freude auf, weil Jesus als Herr kein böser Herr ist. Jesus kein Herr ist, der mich bestraft, wenn ich falsche Entscheidungen treffe, sondern der gekreuzigt wurde, damit meine falschen Entscheidungen nicht mehr darüber entscheiden, ob ich bei ihm sein kann oder nicht. Das ist doch herrlich. Und diese frohe Botschaft hatte Jakobus vor Augen und im Hinterkopf, wenn er all das sagt und uns einlädt. Und an diese frohe Botschaft müssen wir uns erinnern. Und wenn wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern, ist das eine Einladung. Dieses Abendmahl nicht nur zu feiern und daran zu denken, das hat Jesus mal getan, voll cool. Sondern das hat Jesus für mich getan. Ich darf Teil dieser Familie sein und jetzt leben, wie es ihm gefällt. Wie gut, dass das möglich ist. Und wie herrlich, dass er mir hilft. Und wie aufregend zu sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten und Tagen dran ist, um zu leben, was ich glaube.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.